Radio OKJ.
Radio OKJ.
So klingt Jena.
So klingt Jena.
So klingt Jena. Täglich von 8 bis Mitternacht.
So klingt Jena.
UKW 103.4, Kabel 107.9.
Oder im Stream auf radio-okj.de.
So klingt Jena.
So klingt Jena.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause an den Radios. Es ist Donnerstag, 4 Wochen sind schon wieder vergangen und wir sind heute wieder auf Sendung mit dem Selbsthilfemagazin Chance. Wir, das ist, bin ich, Gabriele Wiesner, ich arbeite bei der ICOS Jena, dem Beratungszentrum für Selbsthilfe in unserer Stadt. Die ICOS ist... gibt es schon seit 91 in Jena, in Trägerschaft der AWO, Jena-Weimar. Und finden tut man uns in Lobeda Ost inzwischen, schon seit 2014. Wir waren im Ricarda Hochhaus eine ganze Weile am Löbtergraben und sind 2014 im Sommer nach Lobeda Ost in die Kastanienstraße 11 umgezogen, in das AWO-Zentrum dort. Haben dort ein Büro, haben dort schöne Gruppenräume für Selbsthilfegruppen, die sich dort zu allen möglichen Tages- und Abendzeiten treffen können, auch am Wochenende, die dort autark sehr schöne geschützte Räume nutzen mit ganz vielen guten Drumherum-Bedingungen für Menschen, die sich austauschen, die zusammenkommen und die dort ihre Themen bedienen. Die ICOS macht einmal im Jahr, gibt sie eine Zeitung heraus, das Selbsthilfemagazin Chance, die Selbsthilfezeitung. Also diese Radiosendung hier heißt auch Chance. Und diese Chance, die können Sie gerade in der Stadt finden, an vielen Stellen, in Apotheken, bei Krankenkassen, in Beratungsstellen. Vielleicht auch, wenn Sie gerade mal als Patientin oder Patient in einer Klinik sind, im Wartebereich und dort eine Chance rumliegen sehen. Dann nehmen Sie sich einfach mal eine und schauen mal rein. Sie haben dort auch den Kontakt zu uns auf der Rückseite und immer so einen Überblick der aktiven Gruppenthemen und eben auch ganz viele Beiträge zu den Themen Selbsthilfe, Gesundheit und Prävention. Die Selbsthilfe hat auch einen Schaukasten, den bedienen wir am Gebäude der Anatomie, am Teichgraben und haben dort immer die aktuellen Gruppentrefftermine abgebildet, auch die Themen, die es gerade so gibt in der Stadt oder eben auch Themen, für die wir neue Interessierte suchen oder es gibt halt auch mal eine besondere Aktion, dann steht das eigentlich dort drin, ganz niedrigschwellig, so im Vorbeigehen kann man da mal einen Blick riskieren. Ein paar Termine möchte ich gerne nennen oder Themen vielleicht von Gruppen, die sich neu gründen wollen. Gerade heute am 30.08. Läuft bei uns in der Kastanienstraße 11 die Rechtsberatung, eine kostenlose Erstberatung, heute von 15 bis 18 Uhr. Also wer das jetzt gerade hört und da schon immer mal hin wollte, der hat jetzt die Chance, nach der Sendung vielleicht erstmal zuhören, nach Lobeda zu fahren und dort die Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. Die haben wir immer dort am letzten Donnerstag im Monat von 15 bis 18 Uhr und das ist eine Kooperation zwischen der AWO Jena Weimar und dem Jena Anwaltsverein. Es gibt neuerdings eine Beratung neben der Selbsthilfegruppe zum Thema Diabetes, die aktiv ist in Jena schon lange, einen Diabetes-Lotsen, der in der Kastanienstraße 11 immer am ersten Donnerstag im Monat berät von 14 bis 16 Uhr und da bitten wir auch um Voranmeldung. Es gibt eine Beratung für Menschen mit Höreinschränkungen für Schwerhörige. Und zwar haben die veränderte Beratungszeiten, das möchte ich hier gerne mal sagen, in den geraden Monaten an einem Dienstag, am letzten Dienstag im Monat von 9 bis 11 und in den ungeraden Monaten von 12 bis 14 Uhr. Sie finden das alles abgebildet auf unserem im Internetportal. Können dort also nachlesen, können dort etwas suchen, entsprechend ihrer Bedürfnisse, ihrer Interessen und haben dort immer die aktuellen Monatstermine auch für Jena aufgelistet. Neue Gruppenthemen, für die wir Mitglieder suchen, sind zum Beispiel erwachsene Menschen mit ADHS oder ADS, also diese Aufmerksamkeitsdefizitstörung, dieses Syndrom. Dann suchen wir Interessierte zum Thema Borderline, zum Thema Hochsensibilität. Menschen mit chronischen Schmerzen können zusammenkommen und sich austauschen. Auch Angehörige von Menschen mit Demenz gibt es, die miteinander etwas tun, einmal im Monat. Dann das Thema posttraumatische Belastungsstörung ist angefragt. Schizophrenie, auch Tinnitus, also auch etwas mit unserem Gehör. Das finden Sie alles auf der Internetseite nochmal unter Gruppengründungen, Interessierte suchen. Und ein anderes großes Thema ist die junge Selbsthilfe. Also da hat sich eine Gruppe junger Menschen zusammengefunden. Ganz bunt, also ohne Diagnosen, einfach junge Leute, die sich jede Woche montags um 4 bei der ICOS in der Kastanienstraße 11 treffen und zu ganz vielen Themen in einen Austausch gehen. Also können wir nur empfehlen, es ist eine angenehme Runde. Ja, heute haben wir natürlich wieder ein Thema uns vorgenommen. Ich lade dazu immer die Profis aus der Praxis ein, andere Kolleginnen und Kollegen aus Beratungsstellen oder aus Vereinen und habe heute hier Nest in der Vorstellung. Und zwar heißt das ausgesprochen Netzwerk zur Suizidprävention in Thüringen. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich zwei Gäste, und zwar Marco Lohwasser und Sebastian Fieler. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Und wir drei werden dann jetzt die Stunde voll machen nach der nächsten Musik. Ja, also hallo, Marco Lohwasser, Sebastian Fieler, schön, dass ihr da seid. Vielleicht wäre es gut, jetzt zu Beginn was zu sagen zu euch. Wer seid ihr, wo seid ihr beschäftigt und was ist eigentlich NEST, Nest?
Ja, schönen guten Tag, genau. Ich bin der Herr Lohwasser, Marco Lohwasser. Ich bin Sozialpädagoge im Nest. Nest steht für Netzwerk für Suizidprävention in Thüringen. Wir arbeiten von Jena aus der Psychiatrie heraus, mit dem, aber im Verbund mit dem Asklepios-Fachklinikum in Stadtroda und mit den Thüringen-Kliniken Georgius Agricola in Saalfeld. Und meine Aufgaben im Nest sind vor allen Dingen die Vernetzung, die Koordination des Netzwerks, die Verbreitung auch des Netzwerks, des Themas, die Öffentlichkeitsarbeit und halt eben im übertragenen wie auch im tatsächlichen Sinne, dass halt einfach alle Akteure an einen Tisch kommen. Und zudem ist noch eine große Aufgabe ist der Aufbau eines einer Anlaufstelle für LSBTQ, also für Menschen, die lesbisch, schwul, bi, transgender, intersexuell oder queer lebend sind.
Ja, und ich bin Sebastian Fieler, ich bin Diplompsychologe im Nest und angehender Psychotherapeut. Und wir haben noch Ärzte mit im Team und Sportwissenschaftler. Und was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, ist, dass das ein größer angelegtes Projekt ist, was auch vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird. Und neben den Aufgaben, die der Marco schon genannt hat, machen gerade wir als psychologischen Kollegen so eine Art Datenerhebung, weil in Deutschland Suizidversuche nicht erfasst werden, um erstmal rauszukriegen, welche Person unter welchen Umständen und mit welchen Hintergründen einen Versuch unternehmen, ihr Leben zu beenden. Und ausgehend von den Informationen möchten wir dann auch ein spezielles psychotherapeutisches Programm entwickeln, aber auch so ein gesundheitsförderliches Programm zur gesunden Lebensführung, wie man wieder in soziale Beziehungen kommt oder sich gesund ernährt. Ja, und nebenbei haben wir auch schon Schulungen gemacht, zum Beispiel für Lehrer, also für Menschen, die sich in Schlüsselpositionen befinden, wo zum Beispiel auch Betroffene auf sie zukommen. Das können neben den Lehrern auch Hausärzte sein oder Notärzte, Notfallseelsorger, Feuerwehrleute. Und wir sind da sehr bemüht, denen da das entsprechende Wissen noch zu vermitteln, damit im Notfall auch schneller Hilfe vorhanden ist.
Also praktisch fit machen für die Arbeit mit Menschen, die das Thema mit sich tragen. Na, genau. Und nur für Thüringen diese Erhebung oder seid ihr bundesweit dann da tätig?
Also wir sind erstmal in Thüringen unterwegs. Ne? Der Marco hatte schon angesprochen, dass da drei Kliniken zusammenarbeiten. Mhm. Und die Leute, die letzten Endes nach einem Suizidversuch in eine der Kliniken landen und sich bereit erklären, mit uns zu sprechen, die interviewen wir dann auch genauer.
Ja, vielleicht sollten wir zu Beginn noch mal was zur Begrifflichkeit sagen. Also sehr oft lese oder höre ich etwas, also so Begriffe wie, ja, das springt mich dann immer an aus der Zeitung, Knast, kann man da nicht Gefängnis dazu sagen. Genauso ist zum Beispiel das Wort Selbstmord für mich so, also so sehr negativ konnotiert. Könntet ihr da zur Begrifflichkeit vielleicht was sagen, Suizid, Selbstmord?
Also es ist tatsächlich so, dass Selbstmord oder Mord an sich ein juristischer Begriff ist und mit einer Straftat in Verbindung gesetzt wird, sodass es sowohl Betroffene als auch Angehörige nicht sehr gut finden. Wenn man Selbstmord sagt, es empfiehlt sich dann immer von Suizid zu sprechen, weil das der Sache einfach gerechter wird. Und ein anderer Begriff, der in dem Zusammenhang auch häufig auftaucht, ist der Freitod. Da würde Marco jetzt noch was zu sagen.
Ja, Freitod ist halt im Vergleich zum Selbstmord, der eher negativ konnotiert ist, unnötig positiv konnotiert. Es findet halt einfach eine romantisierende Verklärung statt, die einfach nicht richtig ist. Und wie gesagt, wie mein Kollege schon gesagt hat, Selbstmord ist halt unnötig belastend dann auch einfach für die Hinterbliebenen, weil halt auch so eine Verdrehung und so eine Wertigkeit entsteht, die nicht notwendig ist an der Stelle. Deswegen ist eher von Selbsttötung sollte die Rede sein oder halt eben Suizid.
Ja, Freitod würde ich eher jetzt in die Literatur packen.
Das,
ne?
Ist also auch so, das ist genau, ein erfundener Begriff. Genau. Der, ich glaube, von Nietzsche wurde der erfunden. Und wie gesagt, macht in der Realität der betroffenen Menschen von Suizidalität überhaupt keinen Sinn und spiegelt auch die Realität nicht wieder, ganz im Gegenteil.
Ja, dazu zum Thema Freitod würde ich auch noch gerne was sagen. Was die Zahlen oder Studienlage auch sagt, ist, dass viele Menschen zum Zeitpunkt des Suizidversuches unter einer seelischen Erkrankung auch tatsächlich gelitten haben. Bei Jugendlichen geht man davon aus, dass so 50-60% zum Zeitpunkt des Suizides auch die Kriterien für eine seelische Erkrankung erfüllt haben. Das steigt dann auch noch an mit dem Lebensalter. Da gehen die Zahlen dann von 70-90%. Und eine der häufigsten Erkrankungen in dem Zusammenhang ist auch Depression. Und da kann das Denken auch der betroffenen Leute sehr eingeengt sein in so einer emotionalen Notlage. Und da ist dann immer die Frage, inwieweit da auch noch eine freie und bewusste Entscheidung getroffen werden kann.
Ja, und gibt es so ein paar Zahlen? Also wir wollen ja hier nicht die Statistik irgendwie bedienen, aber ich kann mich erinnern, dass wir im Vorgespräch so ein paar Fakten hatten auf diesem Kärtchen, dass ihr auch verteilt, lebensmüde, finde ich ganz hilfreich und ganz aufschlussreich.
Ja, also selbstverständlich. Was man zu den Zahlen noch dazu sagen muss, ist, dass das Bundesamt für Statistik, das ist immer 2018, kriegen wir die Zahlen von 2016. Also es hängt immer so ein bisschen hinterher.
Hängt hinterher, ja.
Aber die eine wichtige Zahl, die ich finde, ist zum Beispiel, dass auf einen vollendeten Suizid das 10-40-fache an Versuchen kommt. Ja, und das ist deshalb auch wichtig, wäre schon die Leute da abzuholen und präventiv einzuwirken. Aber spannende Zahlen sind halt auch, dass zum Beispiel 2015 in Thüringen ca. 300 Leute an Suizid verstorben sind. Davon waren 14 Personen Einwohner von Jena. Oder eine interessante Zahl ist in dem Zusammenhang auch, dass zum Beispiel viele Personen, die über 70 Jahre alt sind, zu 15% lebensmüde Gedanken berichten, wenn man genauer nachfragt, wobei man bei älteren Leuten auch wissen muss, ist, dass die oft nicht offen sagen, wenn es ihnen nicht so gut geht und es eher für sich behalten, selbst wenn man direkt nachfragt. Also kann man davon ausgehen, dass die 15% auch zu tief geschätzt sind.
Und könnt ihr etwas sagen so zu möglichen Vorzeichen? Welche Signale kann es so geben, die vielleicht andere Menschen drumherum wahrnehmen oder wahrnehmen könnten, wahrnehmen sollten?
Ja, festgestellt wurden einige Signale bei einer Möglichkeit der Gefährdung. Also man muss immer von einer Möglichkeit reden. Und Sinn und Zweck ist es ja für uns dann halt auch so frühzeitig wie möglich an der Stelle zu intervenieren. Das sind zum Beispiel solche Signale wie Teilnahmslosigkeit oder auch Gefühle der Hoffnungs- und Sinnlosigkeit, auch eine direkte Äußerung eben von Suizidgedanken oder halt auch Abschiedsbriefe, die schon vorher gemacht wurden. Diese Vorbereitung darauf, dass man eventuell nicht mehr wiederkommt, also auch den Rückzug aus Aktivitäten oder halt eben auch spontane Kontaktabbrüche, die dann geschehen zu Freunden oder zu Angehörigen. Stimmungsaufhellungen auch einfach in unangepassten Situationen, dass man nach einer schweren Krise man halt sehr, sehr gut gelaunt, freudig unterwegs ist. Also sowas, was einfach nicht so richtig passt. Auch Weglaufen zum Beispiel bei Jugendlichen ist auch eine Geschichte. Und halt auch selbstverletzendes Verhalten. Ne, das sind ich, ganz klare Signale, beziehungsweise auch zum Beispiel so etwas wie Nahrungsaufnahme, dass sich das ändert. Also man beispielsweise weniger isst oder auch die Schlafgewohnheiten, habe ich noch nicht gesagt, dass es da eine Veränderung gibt. Genau, das sind so Signale, die wahrnehmbar sind.
Ich würde jetzt gerne mal was fragen, was sich immer so durchzieht, glaube ich. So diese Angst, wenn man jetzt selbst so spürt, mir geht es nicht so wirklich gut, oder ein Angehöriger spürt das, diese Angst so vor Zwangseinweisung, dann holt mich da jemand, liefert mich jemand ein, ich bin weggesperrt, die geschlossene Station oder so. Könnt ihr dazu mal was sagen, ob diese Angst gerechtfertigt ist oder ob man da wirklich eher lockerer und offener rangehen sollte?
Ja, dazu würde ich gerne was sagen. Also es ist definitiv so, dass man, wenn man von einem Behandler, ob es jetzt der Hausarzt ist, ein Psychologe oder Psychotherapeut oder auch ein Psychiater, erwähnt, dass man Suizidgedanken hat, man nicht automatisch gleich zwangseingewiesen wird und der Notruf gerufen wird. Es ist noch so eine Angst, die, denke ich, auch durch Filme und Medien geschult ist. Ne? Aber so ist es tatsächlich nicht. In der Regel sind die Behandler dazu angehalten und machen das auch, dass die dann erstmal genauer nachfragen, wie die Lebensumstände so sind, wie oft die Gedanken kommen, wie absprachefähig man als Person selber ist, und dann auch gemeinsam mit einem überlegen, was die geeignete Behandlungsmaßnahme wäre. Ob man jetzt zum Beispiel erstmal in eine Tagesklinik geht oder sich einen ambulanten Behandler sucht oder vielleicht ein Beratungsangebot wahrnimmt und dann das in einer höheren Frequenz, also einmal wöchentlich. Ja, und es lohnt sich wirklich, wenn man das bei sich bemerkt, dass man solche Gedanken hat, das offen anzusprechen, dass dann gemeinsam mit einem professionellen Helfer geschaut werden kann, wie man da eine gute Unterstützung vor sich kriegt. Man braucht nicht warten, bis das schlimmer wird und immer weiter zunimmt.
Ich glaube, das kann auch gut so Vorurteile abbauen und Angst nehmen, ja. Also so dieses, es gibt ja durchaus Menschen, die weisen sich selbst ein, weil sie eben so in großer Not sind, und das ist total sinnreich dann auch in dieser Situation für die und ihr Umfeld. Es gibt auch Angehörige, die so Signale spüren. Da sind ja auch Hilfen möglich, ne, für Angehörige dann.
Ja.
Und Freunde, meinetwegen. Von jemandem, der sich suizidiert hat oder der eben das versucht hat und im Leben wieder ist.
Ja, genauso wie der Betroffene selbst, sollten Angehörige, Freunde, Nachbarn sich halt Hilfe suchen in der Situation. Und da kann man durchaus halt eben auch über die Telefonseelsorge gehen, beispielsweise, wenn man es so schnell, unkompliziert wie möglich, oder vor allen Dingen auch ist es anonym möglich, haben möchte. Es gibt dann die psychosozialen Beratungsstellen vor Ort, wo man das Problem mitbringen kann und besprechen kann. Wir haben da einfach sehr viel Erfahrung auch mit dem Thema, beziehungsweise sind sie dann halt einfach auch zum Beispiel hier in Jena mit uns im Kontakt, oder halt einfach auch zum Beispiel den SPDI nutzen, also den sozialpsychiatrischen Dienst. Das sind Möglichkeiten auch der Beratung.
Ja, und du hattest schon angesprochen, wenn Angehörige erlebt haben, dass sich eine nahestehende Person suizidiert hat, gibt es auch spezielle Selbsthilfegruppen. Da ist Argus ein wichtiger Begriff, die eine Selbsthilfegruppe in Weimar als auch Erfurt anbieten.
Genau.
Ne? Und aber auch auf ihrer Internetseite sehr wichtige Informationen haben.
Ja, dann würde ich auch gerne mal fragen, gibt es so Mythen um dieses Thema herum, Suizid, also dass man denkt, das und das tritt ein, dann muss das und das gewesen sein, oder also so feststehende Dinge, oder ist das eher widerlegt inzwischen? Könnt ihr da mal ein paar Beispiele bringen? Was ist richtig, was ist falsch? Gibt es überhaupt ein richtig oder falsch?
Ja, also ein ganz beliebter Mythos ist, dass derjenige, der vom Suizid spricht, das nicht tut. Ja, also dass man das nicht so ernst nehmen braucht oder denkt, er soll sich vielleicht nicht so haben. Und es ist aber belegt, dass circa in 80% aller Fälle, wo Leute einen Suizid unternommen haben, die vorher mit jemandem gesprochen haben. Das heißt, eigentlich müsste dieser Mythos umgedreht werden und es müsste heißen, okay, wer von Suizid spricht, ist auch in Gefahr und da sollte ich genau hinhören und es auch ernst nehmen. Oder eine Sache wäre auch, wenn man Menschen auf Suizidgedanken anspricht, bringt man sie erst auf die Idee, das ist oft so eine Angst, die also Angehörige haben.
Ich spreche dann lieber nicht drüber, ne? Dann kommt er gar nicht drauf, aber ja.
Und da ist zum Beispiel ganz wichtig zu wissen, dass eigentlich gibt es da zwei Fälle. Entweder ist es so, dass derjenige von vornherein nicht die Idee hatte oder dass Suizid für ihn gar nicht in Frage kommt. Oder es ist der Fall, dass dass die Gedanken schon vorher da waren, dann bringe ich ihn aber nicht drauf. Im Gegenteil ist es oft so, wenn man dann mal konkret nachfragt, und das kann ich auch aus meiner Erfahrung aus als Psychologe in einer Tagesklinik erzählen, sind die Leute erstmal erleichtert oder froh, dass sie mal eine Möglichkeit haben, darüber zu sprechen und jetzt eine Gelegenheit kriegen und es nicht mehr mit sich alleine rumtragen müssen. Ja, also deswegen können wir nur ermutigen, wenn jemand es bei wem anders mitbekommt, ruhig mal vorsichtig anzufragen. Das kann in der Form sein, hey, ich habe den Eindruck, dir geht's in letzter Zeit nicht so gut. Magst du mir was davon erzählen? Oder gibt's was, was dich bedrückt? Und wenn derjenige sich dann auf so eine Frage schon öffnet, dann kann man auch nochmal direkt nachfragen, Mensch, hast du da auch mal drüber nachgedacht, dein Leben zu beenden?
Das ist uns an der Stelle auch sehr wichtig, das nochmal zu betonen, dass halt wirklich ein zugewandtes, vertrauensvolles Gespräch an der Stelle nie falsch sein kann. Und also
ja, ohne Wertigkeit und ohne zu verurteilen, ne?
Absolut.
Also so genau offen.
Genau, auch nicht mit Floskeln arbeiten, also auch Dinge auch runterzuspielen. Das ist ja auch häufig, womit dann man gerne arbeitet, dass man das Problem dann versucht kleinzureden, dann eher bei demjenigen sein, der das Problem äußert. Und für ihn ist das einfach ein sehr großes Problem und da sollte man sich halt mit Wertigkeiten eher zurückhalten.
Ja, wie kann von uns jetzt jeder persönlich helfen, wenn er in so eine Situation gerät? Also wenn ich zum Beispiel den Verdacht habe, dass jemand aus meinem Bekannten-, Freundes-, Familienkreis nicht weiterleben will.
Ja, also das Allerwichtigste ist erstmal auf denjenigen zuzugehen und ein Gesprächsangebot zu machen. Wenn man sich das selber nicht zutraut, weil man Angst hat oder vielleicht auch Ärger oder nicht so richtig weiß, sich hilflos fühlt, das kann ja durchaus passieren, weil es nicht alle Tage vorkommt, kann man auch überlegen, wer in unserem Kreis wäre ein geeigneter Gesprächspartner. Und wenn man dann auf denjenigen zugeht, bietet sich wirklich eine unverfängliche Einstiegsfrage an, wie, hey, ich habe den Eindruck, dir geht's in letzter Zeit nicht so, was ist denn los?
Ja, und prinzipiell natürlich auch in dem Gespräch ist geduldiges Zuhören sehr wichtig. Einfach, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, auch die Sorgen des Betroffenen halt eben ernst nehmen, ganz wichtig, und Zeit, Zuwendung, Fürsorge zur Verfügung stellen. Und auch durchaus konkret nach Suizidideen oder Suizidhandlungen fragen. Also ob derjenige einfach schon mit dem Gedanken trägt oder ob er schon, also wie konkret das an der Stelle ist, ne? Und wie Sebastian schon gesagt hatte, auch sich nicht davor scheuen, andere mit ins Boot zu holen, einfach auch zu gucken, wie die das sehen, wie die denjenigen auch wahrnehmen und auch durchaus professionell einfach zu Rate zu ziehen. Das ist an der Stelle auch sehr wichtig.
Ja, und zu dem Punkt, den professionellen Helfer hinzuziehen, da wäre es halt auch schön, wenn man als Angehöriger das Angebot dem Betroffenen unterbreitet, dass man ihn dahin begleiten würde oder also den Weg mit ihm gemeinsam geht und auch signalisiert, selbst wenn du jetzt zum professionellen Helfer gehst, bin ich auch weiterhin für dich verfügbar und da.
Wir hatten ja vorhin schon Selbsthilfe erwähnt. Ja, welche Möglichkeiten der Intervention könnt ihr so benennen? Also unabhängig jetzt so, ja, Beratungsstellen schon, aber vielleicht konkreter. Wen gibt es da? Vereine, Organisationen?
Ja, ich meine, das Schnellste und Unkomplizierteste ist immer, davon gehe ich aus, und es gibt da auch schon Belege dafür, dass es immer mehr genutzt wird. Es sind zum Beispiel Chatberatungen, weil sie anonym sind. Jeder zur Verfügung hat über Smartphone, wie auch immer. oder halt einfach auch die Telefonseelsorge, die sehr bekannte Rufnummer. Ich kann es ja nochmal kurz sagen, ist die 0800, dreimal die 1, 0 und nochmal dreimal die 1. Oder dann halt auch so Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die Nummer gegen Kummer, da gibt es aber auch ein Elterntelefon. Mhm. Beides ist möglich. Für Kinder und Jugendliche ist es die 116, dreimal die 1. Und für die Eltern wäre es dann die 0800, dreimal die 1, 0550. Das ist immer ein bisschen schwierig, sich die ganzen Nummern zu merken. Das gibt es auch. Wir bringen in Jena jetzt auch eine Broschüre raus, wo halt einfach nochmal über diese Signale aufgeklärt wird, die nochmal in einem handlichen Format kann sich hier jeder mitnehmen. Zum Beispiel am 10. September zum Welttag der Suizidprävention im V-Loch. Darüber informieren wir nachher auch nochmal.
Genau.
Und da sind dann auch nochmal die ganzen Helferadressen mit dabei und was man auch selbst persönlich tun kann, wenn man halt eben die Signale wahrnimmt.
Das ist gut, ja.
Mich hätte auch noch eine Empfehlung, gerade für jüngere Leute, bietet das Internet mittlerweile auch sehr gute Seiten, nicht nur zum Thema Suizid, sondern auch zu anderen seelischen Beschwerden. Eine Seite davon wäre zum Beispiel www.uf25-deutschland.de oder mal nach Freunde fürs Leben googeln, die da auch gute Filmmaterial rausgebracht haben, Infobroschüren und da auch viele weitere Verlinkungen auf ihrer Seite zeigen, wo man weitere Informationen kriegt.
Ja, da finde ich dieses kleine Faltkärtchen hier total aussagekräftig, lebensmüde, eben Freunde fürs Leben haben das zusammengestellt mit so Hauptüberschriften, Fakten, Vorurteile, Hilfsadressen, Signale und Helfen. Also das ist sehr hilfreich, muss ich sagen. Da steht eigentlich alles drauf, kleines Teil vorne, hinten und ja, wenn man das irgendwo mal sieht, kann man es gut mitnehmen und einfach, ja, prophylaktisch, da bin ich wieder bei Prophylaxe, ja, das mal lesen. Suizid ist ja längst kein Tabuthema mehr, es wird aber trotzdem lieber nicht besprochen, also wenn man es nicht unbedingt muss. Es rückt nur sehr schnell in den Fokus, wenn es einen sogenannten prominenten Menschen betrifft. Und da empfinde ich persönlich die Berichterstattung häufig als ziemlich reißerisch und so besonders ausschmückend. Gibt es dafür eigentlich sowas wie Regeln, was ist tolerabel, was geht gar nicht? Könnt ihr dazu vielleicht was sagen?
Die gibt es tatsächlich, diese Regeln, die werden von der NASPRO herausgegeben, also Nationale Suizidpräventionsprogramm, ist über die Seite verfügbar, sollte man als jemand, der journalistisch unterwegs ist in der Presse, auf jeden Fall kennen. Ich glaube, es auch wenn es die noch nicht so lange, doch, die gibt es schon eine ganze Weile so rum, sollte man sich daran auch orientieren. Das ist einfach eine Bitte an die Medien. Es ist nicht der Druck, irgendwie die Pressefreiheit einzuschränken in irgendeiner Weise. Aber die Medien sind halt einfach eine ganz zentrale, nehmen eine ganz zentrale Rolle in der Gesellschaft ein. Und gerade was Meinungsbildung angeht, nehmen sie eine zentrale Rolle ein. Und Menschen, die halt sich in so einer Situation befinden, sind halt immer noch dabei abzuwägen, schon in einer ambivalenten Situation. Und da kann halt ein Medium, also ob das jetzt über das Internet, ob es jetzt die Printmedien sind, wie auch immer, übers Fernsehen, nehmen sie da eine Schlüsselposition ein, dass sich Menschen halt dafür oder dagegen entscheiden können. Also man kann tatsächlich auch die Rolle der Medien benutzen, um halt einfach auch einen positiven Effekt zu erzeugen. Positiven Effekt dahingehend, dass man auch eben über Schicksale berichtet oder über einfach Geschichten erzählt, die so eine Depressionserkrankung zum Beispiel mit suizidalen Gedanken überwunden haben und wie sie das getan haben. Und reiserisch darüber zu berichten, voyeuristisch oder diesen Voyeurismus zu bedienen, ist freilich nicht gut.
Ja, wir hatten ja auch eben noch zu Beginn der Sendung über die Begrifflichkeiten geredet und ja, da wäre es halt auch gut, wenn in der geschriebenen Presse der Begriff Suizid anstatt von Selbstmord verwendet wird. Das wäre so eine klare Empfehlung und auch, dass man jetzt kein großartiges Bildmaterial verwendet vom Schauplatz des Geschehens, wo da irgendwie was passiert ist. Das sollte man vermeiden, auch nicht detailliert über die Methoden berichten, sondern wirklich vielmehr auch mal darauf eingehen, wen das alles mittrifft. Wenn jemand aus dem Leben scheidet, da gibt es einen ganz großen Kreis der Betroffenen und eine Zahl in dem Zusammenhang ist zum Beispiel, dass wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, es mindestens so 50 Mitbetroffene hat, die dann halt mit einer größeren Lücke in ihrem Leben dastehen.
Ja, Suizidprävention braucht Öffentlichkeitsarbeit. Das ist total klar und präzise. Es ist als Thema inmitten der Gesellschaft, Suizidprävention. Und am 10.09.18 gibt es einen wichtigen Aktionstag. Und ja, was können interessierte Menschen in Jena dort erwarten? Berichtet mal bitte.
Ja, wir machen am 10.09., so von ungefähr um 11, werden wir am V-Loch sein, in Jena, also am Pulverturm, und sind dann mit verschiedenen Akteuren vor Ort, also zum Beispiel mit der Diako in Thüringen, mit der Telefonseelsorge aus Thüringen, mit der benannten AGOS, also der Angehörigen um Suizid, mit den Selbsthilfegruppen, mit dem Bündnis gegen Depression, mit der Deutschen Depressionsliga, mit einem Queerverein Vielfalt Leben Queerweg, mit dem Männerberatungsprojekt A4, der AIDS-Hilfe. Genau, sind wir vor Ort. Das soll einfach auch repräsentieren, dass das Thema einfach ein gesamtgesellschaftliches ist und dass die professionell Handelnden einfach in verschiedenen Kontexten immer wieder mit dem Thema zu tun haben und diese Ausrichtung halt der Träger darauf, dass dieses Thema bleibend jetzt eine wichtige Rolle sein soll oder bleiben soll oder dem zukommt. Und Sinn und Zweck ist halt einfach vor Ort mit Menschen, mit Interessierten ins Gespräch zu kommen, aufzuklären, wie gesagt, zu informieren, einfach auch ein Zeichen für das Leben in die Welt senden. Wir gehen eher so in Richtung des Lebensbejahenden, deswegen nennen wir unsere Aktion auch mit Nest fürs Leben. Und für Gedenken muss dann auch an der Stelle Platz sein. Deswegen gibt es im Anschluss auch ein Konzert in der Friedenskirche in Jena, was wir auch mithin begleiten werden. Wir werden auch eine Ballonaktion zum Beispiel durchführen, um dann die Möglichkeit denjenigen zu geben, die einfach Lust haben, ihre Gedanken, Wünsche, Hoffnungen oder positiven Botschaften in den Himmel zu senden oder in die Höhe. Das ist einfach ein Zeichen, ein Signal, positives Signal an der Stelle. Und wir haben natürlich auch im Haus auf der Mauer, geben wir noch die Möglichkeit der Betroffenenberichtes für Menschen, die einen eigenen Suizid überlebt haben oder auch für Hinterbliebene. Und das Nest stellt sich dann nochmal vor, also im Rahmen einer Fortbildung im Haus auf der Mauer nochmal die Möglichkeit, da konkreter im Seminarcharakter Dinge zu erfahren.
Ja, auch nochmal zu dem Betroffenenbericht. Also da kommt eine Person, die einen eigenen Suizidversuch überlebt hat, berichtet ein bisschen was dazu, lässt aber auch viel Zeit und Raum für Fragen, sodass man da wirklich mal Möglichkeiten hat, aus erster Hand zu erfahren, was jemanden dazu bewegt, um da auch ein besseres Verständnis für zu kriegen. Ja, ich denke, das ist eine großartige Gelegenheit. Also wüsste ich nicht, wo ich das schon mal erlebt habe, dass man die Chance da hat. Und auch bei diesem Bericht von der Argus-Gruppe hat man viel Zeit und Raum, um Fragen zu stellen, auch im Nachgang noch. Also das auf jeden Fall nutzen.
Ja, und dann kommt ja noch eine Ausstellung in der Stadtkirche. Also es zieht sich weiter. Die fängt wann an?
Ich glaub, am 9.10., ja. Also genau, circa einen Monat danach, vom 9. Oktober bis zum 3.11. Und das ist eben die Ausstellung gegen die Mauer des Schweigens, der Argus. Und genau, auch da werden wir vor Ort sein. Die begleiten wir mit. Es gibt da auch ein ganz, noch neben der Ausstellung selbst von der Argus in der Stadtkirche, ein Begleitprogramm. Zum Beispiel wird auch Herr Professor Dr. Bär den 9. Oktober die Ausstellung eröffnen. Zudem kommt noch...
Wir haben dann auch noch eine Tagesweiterbildung zum Thema Suizidprävention, Interventionsmöglichkeiten im Umgang mit Trauer und Bildungseinrichtungen. Da werden die Kollegen von Nesten Blog mit übernehmen, aber auch andere Leute von der Notfallseelsorge. Und es ist gezielt gerichtet, die Weiterbildung an Lehrer, Schulsozialarbeiter, Erzieher und Interessierte und ist halt am 16. Oktober von 9 bis 15 Uhr.
Ja, genau, da kann ich auch gleich noch was beisteuern. Und zwar die Woche der seelischen Gesundheit wird sein in diesem Jahr vom 15. Oktober bis zum 21. Oktober. Und im Rahmen der Woche, die 10 Veranstaltungen haben wird für 10 Jahre Woche der seelischen Gesundheit, fangen wir am Montag an in der Stadtkirche, wo auch diese Ausstellung eine Rolle spielen wird. Und an dem Donnerstag in der Woche, das ist der 18. Oktober, wird Viktor Staudt zu Gast sein, 19 Uhr in der Stadtkirche. Ein junger Mann, der seinen Suizid überlebt hat, ein Buch geschrieben hat, Vorträge hält, also total präventiv unterwegs ist und mit interessierten Menschen, die wir dort hoffen, dass wir die als großes Publikum haben, ins Gespräch kommt. Also auch Fragen beantwortet, ja, knifflige Fragen, direkte Fragen, indirekt. Also er wird da sehr, sehr offen auch dafür da sein. Und genau das ist es ja, was es braucht, wenn ihr sagt, ihr seid im V-Loch, im Haus auf der Mauer. Die Stadtkirche, das sind alles öffentliche Orte, wo man wirklich ganz niedrigschwellig vorbeigehen kann, wo man kein Schild an der Stirn hat, hallo, ich habe es schon mal probiert, hallo, ich habe die Gedanken, hallo, ich habe meine Tochter verloren, sondern eben wirklich dorthin gehen kann, anonym, man kann sich informieren, man braucht vor nichts jetzt Bange zu haben. Also ich finde das gut, eben so diesen öffentlichen Raum so zu füllen, eben auch die Stadtkirche, ja, und dann die Woche der seelischen Gesundheit wird sicher das Ganze noch weitertragen.
Also wir werden sicherlich vor Ort dafür sorgen, das ist unser Ziel, dann für alle die Möglichkeit zu schaffen, also jemand, der halt mit Trauer hingeht, dann, wie gesagt, wir sind halt auch Trauerbegleiter mit vor Ort oder Menschen, die halt ähnliche Erfahrungen gemacht haben und das so ein bisschen mit teilen können und dem sich annehmen können. Also dafür wird Platz sein, genauso für diejenigen, die sich einfach nur informieren möchten zum Beispiel.
Ja, also demnächst, so ich denke Mitte September, werden dann auch dicke Broschüren in der Stadt verteilt für die gesamte Woche der seelischen Gesundheit. Es gibt Plakate und Flyer zur Ausstellung in der Stadtkirche gegen die Mauer des Schweigens. Also wer sowas irgendwo liegen sieht, es lohnt sich da mal reinzuschauen und interessehalber vielleicht doch vorbeizugehen. Auch wenn einen das Thema bisher noch nicht so wirklich betroffen hat, es ist einfach interessant, es sensibilisiert mich als Menschen dafür, dass ich auch mal drüber nachdenke, über Menschen, die in die Not kommen, über Angehörige, wie es denen gehen mag, über das davor, das danach. Also ich finde das total wichtig, das halt wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Es gehört zum Leben dazu, jeden Tag mal wieder, genau. Ja, und ein anderes Datum möchte ich auch gerne noch sagen, hier schon mal benennen. Am 7. November wird die ICOS in der Magistrale im Universitätsklinikum sein mit dem Selbsthilfe- und Gesundheitstag. Und da werdet ihr ja auch mit einem Stand dabei sein, genauso wie eben in der Stadtkirche zu Beginn der Woche der seelischen Gesundheit am 15. Oktober mit einem Infostand. Und wenn jemand jetzt zugehört hat und vielleicht nicht so gerne zum Telefon greift, dann kann der dort gern auch persönlich vorbeikommen und einfach anonym oder eben ja mit euch ein Gespräch führen zu allen Dingen, die den Menschen gerade bedrücken oder beschäftigen, finde ich gut. Ja, irgendwie ist die Stunde ganz fix rumgegangen. Gibt es jetzt etwas, was ihr noch so loswerden möchtet? Also einen Kontakt fände ich ganz wichtig. Wo findet man euch? Außer jetzt im Netz. Ich kann Nest eingeben, Netzwerk Suizidprävention, da finde ich euch bestimmt. Aber wer jetzt nicht so internetkompatibel ist, wo kann der euch finden?
Also man kann uns auch anrufen. Unter der Jenaer Vorwahl und dann 9390465 oder wir sind am Philosophenweg 3 in dem Gebäude, das sich Pavillon nennt, im Dachgeschoss.
Genau.
Genau, und ich kann nur empfehlen, sich an die beiden jungen Männer zu wenden, in Gespräche zu gehen. Also auch unsere Vorbereitung der Sendung, unsere Vorgespräche, die hätten wir schon mitschneiden können, da hätten wir noch Stunden füllen können. Ja, also es ist total angenehm, sich mit euch auch zu so einem schwierigen Thema zu unterhalten, weil es ist keine leichte Kost natürlich. Und ihr tragt das ja täglich in der Arbeit auch. Ne? Genau. Ja. Ja, gut, dann vielen Dank an euch beide, Markus Lohwasser, Sebastian Fieler, dass ihr hier gewesen seid. Und wenn jemand Kontakt sucht, also ihr werdet gefunden, man kann auch die ICOS anrufen, Kastanienstraße 11, Telefon findet man unter Selbsthilfe in jena.de. Ansonsten war es gut mit euch, war schön, hat mir gut gefallen und ging auch wieder sehr schnell rum, die Stunde. Wir hätten bestimmt noch eine ganze Menge über die Veranstaltungen zu reden. Wer jetzt so zuhört und irgendwo eine Selbsthilfezeitung Chance liegen sieht, kleiner Rat, nehmen Sie mal eine mit, schauen Sie rein, vielleicht kommen Sie auf irgendwelche Gedanken und rufen uns mal an. Der nächste Sendetermin wird der 27. September sein, hier auch wieder von 3 bis 4, ein Donnerstag. Und da stellen wir dann ganz intensiv das Programm zur Woche der seelischen Gesundheit vor, mit allem, was Sie dann dort erwarten wird. Okay, dann danke fürs Mitmachen euch beiden und nach
wir
Hause an alle, genau,
danke
die so zuhören. Einladung. Einen schönen Nachmittag noch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.